Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Gisa Funk, hallo, ich begrüße Sie zum Büchermarkt. Bei uns hüpft heute ein Beuteltier auf die Bühne, das nicht nur überzeugter Hardcore-Kommunist ist, sondern auch seit rund 10 Jahren durchgängig die Hörbuch-Bestsellerliste anführt. Klar, das ist natürlich das berühmte Revoluzzer-Känguru von Marc-Uwe Kling. Aber bevor es gleich um die amüsanten Nebenwirkungen des antikapitalistischen Widerstands geht, reisen wir erst einmal mitten hinein ins Schwarze Herz des Big Business. Dort nämlich spielt der neue Roman Krass von Martin Mosebach. Gerade erst vorgestern ist er erschienen, aber seitdem auch schon in aller Munde. Und schon das allein zeigt, welch hohen Stellenwert der Frankfurter Schriftsteller inzwischen besitzt. Das war nicht immer so. Lange gab es Vorbehalte gegen Martin Mosebach und seine Art zu schreiben. Und bis heute werfen ihm manche Kritiker vor, erzählerisch veraltet im 19. Jahrhundert stecken geblieben zu sein. Daneben ist einigen Mosebach auch als bekennender Katholik und sogenannt sanfter Reaktionär suspekt. Auf seinen neuen Roman Krass, da haben die Kritiker nun aber überwiegend positiv reagiert. Und wie das Buch unserem Rezensenten Wolfgang Schneider gefallen hat, das hören Sie jetzt.
Kaum ein anderer Autor hat die Theatralität der Businesswelt so pointiert in Szene gesetzt wie Martin Mosebach. In seinen Werken ist eine Porträtgalerie windiger Geschäftsleute zu bestaunen. Konstrukteure von Scheinfirmen, Virtuosen der Pleite, ratlose Berater, Immobilienfantasten, Schmarotzer am Ende ihrer Kreditlinie. Sein neuer Roman führt diese Reihe fort und zu einem neuen Höhepunkt. Mit Ralf Krass. Die Hauptfigur ist ein voluminöser und dabei kraftberstender Mann, ein Willensmensch, der nicht viele Worte macht, sondern gehämmerte Aphorismen ausstößt zu Themen, die ihm nahegehen. Genie zum Beispiel. Noch ausdrucksvoller ist sein Schweigen.
Nun war Ralf Krass gerade in seinem Schweigen unübertroffen. Das lastende Schweigen, das drohende Schweigen gehörten ebenso zu seinem Repertoire wie das gelassene und das ermutigende Schweigen. Schweigend konnte er etwas zu verstehen geben. Alles, was Sie sagen, weiß ich längst besser als Sie. Oder reden Sie nur, sprechen Sie sich selbst das Urteil.
Es gehört zur Ironie dieses Romans eines Geschäftsmannes, dass auf 500 Seiten kaum von den Gegenständen seiner Transaktionen die Rede ist. In Neapel, wo der erste von 3 Teilen im Jahr 1988 spielt, treten einmal ein paar finstere Araber auf. Irgendeine Rechnung für eine Panzerlieferung war da wohl nicht ganz korrekt. Mag sein, dass Krass mit seiner Philosophie des Handels herunterspielt, dass er sein Geld mit Waffen macht.
Ihm war es immer gleichgültig gewesen, womit er handelte. Der Handel war etwas Eigenes, hatte mit dem Produkt gar nichts zu tun. Das Produkt war nur das Mittel, um das Handeln möglich zu machen.
Auch hier also eher Schweigen. Umso akkurater liefert Mosebach dafür die Physiognomik, Rhetorik und das Gebärdenrepertoire eines Machtmenschen, der mehr an einen orientalischen Monarchen als an die smart getrimmten Entscheider von heute erinnert. Flache Hierarchien? Nichts davon im Krasskreis. Hier haben wir es vielmehr mit einem kleinen, spendabel ausgehaltenen Hofstaat zu tun, wo gedienert und geschranzt wird und allenfalls hinter dem breiten Rücken des Gewaltigen die aufgesparte Unzufriedenheit laut wird. Wer ausscheidet, wird lebenslang Mitglied im Verein der Ralf-Krass-Geschädigten. Das alles ist einerseits sehr befremdlich. Andererseits beschleicht einen dank mancher Wiedererkennungsmomente der Verdacht, dass es solche kleinen Hofstaaten dort, wo Mächtige ihre Gravitationskräfte spielen lassen, auch heute noch gibt. Jedenfalls häufiger, als es den demokratisch teamfreudigen Anschein hat. Den Machtmenschen stellt Martin Mosebach in seinen Romanen die leicht verkrachten Geisteswissenschaftler-Existenzen gegenüber. Sie werden zu ihren Trabanten und arbeiten sich mit ihrer Nachdenklichkeit an ihnen ab. In Krass ist es der Kunsthistoriker Dr. Jüngel. Weil es ihm gerade an beruflicher Perspektive fehlt, heuert er bei Ralf Krass als Jüngelchen für alles an. Mit einer komödienhaften Beflissenheit organisiert er den Alltag des reisenden Krass-Clans in Neapel. Restaurantbesuche, Museumsvisiten, Bootsausflüge. Jüngel kommt es auch zu, die faszinierende Lidewine Schonemaker als neue Begleiterin von Krass zu engagieren. Lidewine ist eine aus Belgien gebürtige Lebenskünstlerin, die sich von Mann zu Mann hangelt. Zuletzt war sie Assistentin eines Zauberkünstlers. In einem Restaurant ist sie Krass ins Auge gefallen. Wie ein Jüngel macht er ihr ein Angebot.
Sie unterbreiten ihr folgenden Vorschlag. Sie zieht hier ins Hotel, in eine eigene Suite. Sie wird neu eingekleidet. Diese Bluse will ich nicht mehr sehen. Es wird keinesfalls Intimitäten zwischen ihr und mir geben. Sie hat in dieser Hinsicht weder Erwartungen zu hegen, noch hat sie in dieser Richtung Initiativen zu ergreifen. Eine Bedingung, sie unterhält während der Zeit unseres Zusammenseins keine andere intime Beziehung.
Kurz danach kommt es zum Eklat. Die so eigensinnige wie lebensfreudige Ledewine verstößt gegen das Liebesverbot und nimmt sich einen Kellner zur Brust. Kurz entschlossen wird sie von Krass verbannt. Damit nimmt der Zerfall seines Kreises den Anfang. Der Mittelteil des Buches besteht aus Jüngels Tagebuchaufzeichnungen. Ohne Geld und ausgebuht vom Leben hat er sich zum Wundenlecken in einer Einöde in der französischen Provinz zurückgezogen. Hier rekapituliert er seine gescheiterte Ehe, in der er eine jämmerliche Figur abgegeben hat, und beschreibt seine vergeblichen Versuche, noch einmal Gehör bei Herrn Krass zu finden, der ihn inzwischen ebenfalls verstoßen hat. Er freundet sich mit einem alten Klosterschuster an, und wie dieser schroffe Charakter ihm von seinem eigenen lebensprägenden Liebesunglück erzählt und mit Jüngel dann eine Sonntagsrundfahrt zu den von ihm heiß verehrten Schankwirtinnen der Umgebung unternimmt, die schließlich im Straßengraben endet, das ist fabelhafte Erzählkunst. Der Roman ist freilich nicht auf einen geradlinigen Plot gebürstet. Er macht viele Umwege, die die Welt- und Menschenkenntnis erhöhen. Auf jeder Seite finden sich verblüffende Beobachtungen und augenöffnende Beschreibungen, obwohl der Roman doch andererseits so wirkt, als sei er an allen Weltwichtigkeiten gezielt vorbeigeschrieben. Bezeichnend dafür ist, dass in Jüngels Tagebuchaufzeichnungen, die vom Ende Oktober bis Anfang Dezember 1989 datieren, die Geschichtsbuchgeschehnisse jener Wochen, wie der Mauerfall, nicht mit einem einzigen Wort erwähnt werden. Stattdessen studiert Jüngel über mehrere Seiten zwei Wellensittiche. Wohl noch nie ist in der deutschen Literatur das Verhalten dieser Vögel so treffend geschildert worden. Auch sonst gibt es in diesem Roman wieder viele mosebachsche Tierepiphanien. Ein wütender Hahn, ein sterbender Hund, eine Bachstelze, die sich von ihrem Spiegelbild narren lässt und es aufs Umschlagsbild des Buches geschafft hat. Fulminant ist der abschließende dritte Teil des Romans, der 20 Jahre später in Kairo spielt und Ledewine, Jüngel und Krass in einer aberwitzigen Dramaturgie des Zufalls wieder zusammenführt. Seit langem inspirieren Martin Mosebach nordafrikanische Schauplätze. Sein letzter großer Roman Mogador spielte in Marokko. Nach einem letzten geplatzten Deal mit einem ägyptischen General geht es nun steil bergab mit dem selbstherrlichen Geschäftsmann Krass. Komplett ruiniert und gesundheitlich schwer angeschlagen, hält das Leben aber noch eine Überraschung für den Alten bereit. Er wird quasi von der Straße weg adoptiert von dem jungen ägyptischen Rechtsanwalt Mohammed. Eine kaum weniger wuchtige Gestalt als der Geschäftsmann selbst, mit einem narbigen, furchteinflößenden Gesicht. Aber gutmütig. Ganz ergeben spricht er Krass als seinen Vater an.
Krass wurde bei diesen Worten endgültig klar, dass Mohammeds Rede vom Vater inzwischen weit über die Höflichkeitsformel eines Jüngeren gegenüber dem Älteren hinausgewachsen war. Ralf Krass bemerkte mit Wohlgefallen, dass es ihm aufs Neue gelungen war, einen Menschen zu erobern.
Mohammed pflegt den Vater bis zu seinem Tod in einem trubeligen, armen Krankenhaus von Kairo. Death of a Salesman. Rührung, Komik und Metaphysik gehen im Finale des Romans eine ungeahnte Mischung ein. Mosebachs Sprache ist, ungeachtet manch liebevoll gepflegter Manierismen, ein subtiles Instrumentarium, das gerade widrige Eindrücke treffsicher vermittelt, etwa bei der Schilderung der wuchernden Stadtquartiere von Kairo. Dass man der komplexen Welt in kurzatmigen Sätzen beikommen könne, daran glaubt dieser Autor allerdings nicht. Es bedarf schon einer gewissen Umständlichkeit und Schattierungskunst. Und auch wenn der Mosebach-Ton nach dem guten, alten, allwissenden Erzähler klingen mag, so schmiegt sich die Perspektive doch den Figuren an und richtet sich in ständigem Wechsel an ihrer Wahrnehmung aus. In dieser Erzählweise ist mehr Unruhe und Nervosität, als es oberflächlich scheint. Krass ist ein Meisterwerk, das Beschreibungskunst, komplex angelegte Charaktere, sorgfältige Motivarbeit und hintergründige Reflexion vereint.
Das meint jubelnd unser Kritiker Wolfgang Schneider über Krass, den neuen Roman von Martin Mosebach. 525 Seiten dick liegt er im Hamburger Rowohlt Verlag vor und kostet 25 Euro. Und nun, Vorhang auf für einen der erfolgreichsten deutschen Literaturstars der letzten 10 Jahre überhaupt, zumindest im Hörbuchbereich. Gemeint ist das alljährlich an die Spitze der Hörbuch-Bestsellerliste stürmende Känguru von Marc-Uwe Kling. Ein hart kommunistisches Beuteltier, das seinen Kampf für die linke Weltrevolution auch 30 Jahre nach dem Mauerfall unbeirrt fortsetzt. Und das klingt dann zum Beispiel so.
Das Känguru hat Hunger und wir gucken noch kurz bei McDonald's vorbei.
Ich hätte gerne einen Whopper, sagt das Känguru.
Ist ihm bewusst, wie sehr es damit die Corporate Identity des Jungen an der McDonald's-Kasse verletzt? Macht es das aus Unwissenheit oder um zu provozieren?
Ja, auch so kann man Dienstleistende des heutigen Turbokapitalismus in den Wahnsinn treiben. 2009 erzählte der Berliner Poetry Slammer Marc-Uwe Kling zum allerersten Mal von seinem Känguru auf einer Lesebühne. Angeblich, so lautet Klings wiederkehrende Behauptung, lebt er mit dem Känguru in einer Kreuzberger WG zusammen. Und inzwischen hat Marc-Uwe Kling 4 Bände über sein kommunistisches Beuteltier veröffentlicht und führt damit jedes Jahr aufs Neue die deutsche Hörbuch-Bestseller. Liste an. Und letztes Jahr, 2020, da belegte er mit den Känguru-Chroniken, dem Känguru-Manifest und den Känguru-Apokryphen dann sogar gleich 3-mal die vorderen 4 Plätze. Da fragt man sich natürlich unwillkürlich, warum sind die turbokapitalistischen Deutschen eigentlich so hartnäckig vernarrt in Klings linksradikales Beuteltier? Und genau das habe ich kurz vor dieser Sendung auch Stefan Grünewald gefragt. Stefan Grünewald ist einer der bekanntesten Sozialpsychologen Deutschlands und er fühlt unserer Volksseele regelmäßig auf den Zahn. Außerdem ist er Vater von 4 Kindern und er kennt die Känguru-Geschichten von Marc-Uwe Kling sehr gut. Und auf meine Frage, warum ausgerechnet dieses kommunistische Känguru 30 Jahre nach dem Untergang der DDR weiterhin so beliebt bei den Deutschen ist, meinte Stefan Grünewald Folgendes.
Ich habe 4 Kinder und auf Urlaubsfahrten haben wir uns das immer angehört und ein erstes Phänomen, was mich immer verblüfft hat, ist, dass alle, also mein Jüngster war damals 7, 8 Jahre, dann habe ich eine behinderte Tochter, die Down-Syndrom hat, dann 2 Jungs, die jetzt schon ein bisschen älter sind, der eine in der Pubertät, der andere schon im Medizinstudium und alle waren immer elektrisiert und konnten mit dem Känguru was anfangen. Das heißt, es geht jetzt gar nicht um so das höhere ideologische Gut. Also der Kommunismus ist sozusagen eine wunderbare Deckgeschichte, aber erklärt meines Erachtens nicht die Faszinationskraft des Kängurus.
Diese Faszination des Kängurus, also wenn man ganz ehrlich ist, so richtig sympathisch wirkt dieses linksradikale Känguru ja eigentlich nicht von Marc-Uwe Kling. Also es wettert zwar immer gegen Ausbeutung und Turbokapitalismus, aber es ist ja selbst nicht gerade sehr solidarisch. Also es ist ja sogar sehr egoistisch und schnorrt sich überall durch und futtert ihm alle Vorräte und Schnapspralinen weg. Also das ist ja eigentlich ein sehr egoistisches Verhalten und trotzdem lieben alle dieses Känguru. Wie lässt sich das erklären?
Das ist natürlich ein Verhalten, was wir kennen. Das Känguru ist jetzt quasi nicht eine kommunistische Figur, sondern eher unser alter Ego, also das Känguru repräsentiert die Seiten, die wir vielleicht verschämt überdecken. Da geht's um Faulheit, da geht's um Gier, da geht's um rigide Durchsetzung. Und das hat eine befreiende Note, dass sich das mal Raum schaffen kann. Und das funktioniert psychologisch natürlich vor allen Dingen deshalb gut, weil es jetzt nicht der Bildungsbürger ist, der so aus der Rolle fällt, der sich so kindisch, so infantil, so größenwahnsinnig oder wie auch immer gebärdet, sondern das ist das Känguru. Dieses Verschiebungsprinzip kennen wir aus der Fabel. Also die Fabel hat ja immer menschliche Eigenschaften den Tieren zugeschoben, den Füchsen, Wölfen, wie auch immer. Dadurch konnte man sich das angucken, ohne sich direkt angegriffen oder in Frage gestellt zu fühlen.
Also sind diese Bücher, vor allem ja die Hörbücher, sind die so erfolgreich, weil es diese Känguru-Gestalt ist? Also würde das gar nicht funktionieren, wenn das jetzt in Menschengestalt daherkäme oder in einer anderen Tiergestalt?
Ja, das würde uns zu nahe rücken. Also wenn es eine menschliche Gestalt wäre, dann wäre das eine offene Konfrontation mit unseren schrägen, verrückten Seiten. Das heißt, dadurch, dass das jetzt so seltsam aufgespalten ist, es gibt den Kleinkünstler, der um die höheren Kulturweihen ringt, dabei aber auch ein sympathisches Loser-Schicksal hat, aber dann so dieses Känguru, das so wunderbar schräg ist und ihm buchstäblich hier und da auch auf die Sprünge hilft. Und ich glaube, das Känguru ist ganz gut gewählt, weil es ist kein Mensch, aber es hat so eine gewisse Nähe, weil es geht auf zwei Beinen und es nutzt die Arme als Boxwerk oder Verteidigungswerkzeug. Dann hat es, sagen wir mal, die eingebaute Handtasche, diesen Beutel. Das heißt, es schafft eine Distanz zu den Menschen, aber es ist unbewusst dann auch wieder eine Figur, wo man sich auch wiederfinden kann.
Ich hatte auch den Eindruck, es hat viel Ähnlichkeit mit den Trotzkindern der Literatur. Also ich habe so an Pippi Langstrumpf gedacht oder von Walter Mörs, das kleine Arschloch. Können wir mit diesem Känguru von Marc-Uwe Kling vielleicht auch so unseren Kleinkinderanarchismus nochmal ausleben?
Ja, aber wir bleiben ja, sagen wir mal, Zeit unseres Lebens auch immer Kleinkinder. Natürlich sind wir kultivierte Bürger und halten uns an die Regeln, aber diese Kleinkindseele oder Seite läuft immer mit. Und die humoristische Befreiung liegt jetzt darin, dass das alles mal beschaubar wird und wir jetzt Zeuge werden, was passiert, wenn man mal wirklich auf die Tube drückt, wenn man mal wirklich seinen Lüsten und Sehnsüchten freien Lauf lässt.
Ja, aber heißt das denn dann, dass diese linksradikale Anmutung beim Känguru, dass sie gar nicht so wichtig ist? Also eigentlich kommt es ja so als Kommunist daher, als Altlinker. Und es hat ja immer diese agitatorischen Parolen gegen das Schweinesystem auf Lager.
Nein, das Kommunistische ist die kultivierte Deckgeschichte. Das, was fasziniert, ist, dass ungeniert bestimmte herrische, infantile Tendenzen da ausagiert werden. Aber wenn man sich das anhört, merkt man ja auch, die Känguru-Geschichten, die schwanken immer. Sie konfrontieren uns mit dem Banalen, mit dem menschlich allzu Menschlichen, aber sie schwingen sich auch immer auf zu kultivierten Höhen. Da gibt es Zitate, die manchmal aus dem Kontext gerissen werden. Da gibt es hohe bildungs- und philosophische Überlegungen. Und das macht natürlich auch die Bandbreite, aber auch so die spielerische Wucht aus, dass man das Gefühl hat, aha, man findet hier höchst kultivierten Stoff, aber man kann auch immer in die banalen Abgründe blicken.
Es wird manchmal ja sogar aus antiken Mythen zitiert, es wird Brecht zitiert, es wird Hegel zitiert. Ist das nicht vielleicht doch etwas gesellschaftskritisch?
Also die Kritik klingt an, ich glaube nicht, wenn das jetzt ein grundlegendes gesellschaftskritisches Werk wäre, dass das so vielen Menschen Freude machen würde.
Also, mit kommunistischen Sehnsüchten und linker Gesellschaftskritik hat die große Liebe der Deutschen zum Känguru von Marc-Uwe Kling offenbar gar nicht so viel zu tun, sondern wo eher damit uneingestandene Trotzgefühle projektiv ausleben zu können. So zumindest erklärt der Kölner Sozialpsychologe Stefan Grünewald den dauerhaften Erfolg der Hörbuch-Bestseller von Marc-Uwe Kling. Und mit diesem Hinweis endet heute der Büchermarkt. Ich sage Dank fürs Zuhören und verabschiede mich an dieser Stelle. Mein Name ist Gisa Funk.